Reise durch das Neue Testament geht langsam so am Ende entgegen. Wir haben schon jetzt angefangen mit der Offenbarung, die ersten zwei Kapitel. Ich weiss nicht, wer von euch so weit ist gekommen. Wer da wirklich treu jede Woche die fünf Kapitel gelesen oder gelesen hat. Es war eine Herausforderung, glaube ich, das Jahr. Also es war eine Herausforderung. Manchmal sind die Kapitel kugellang gewesen. Die Evangelien hat es mir gedacht. Es hat also ein Kapitel gehabt mit fast 70 Versen. Ist mir noch nie so aufgefallen, wie das mal, das Jahr, als ich das gelesen habe. Diese Woche sind zwei ganz kurze dran gewesen. Petrusbrief. Johannesbriefe, zweite und dritte, nicht viele Verse. Aber es war so unterschiedlich gewesen, was wir gelesen haben. So verschieden auch, wie es uns herausgefordert hat. Ich weiss nicht, bei denen, die da mitgemacht haben oder immer noch mitmachen, was hängen geblieben ist. Hat euch etwas Besonderes berührt? Hat euch irgendein Vers? Ist er euch besonders wertvoll geworden? Sind euch neue Sachen aufgegangen? Jetzt einfach so in dieser Zusammenhangslesung. Wir haben ja das Neue Testament jetzt einfach mal im Zusammenhang gelesen. Gibt es Auswirkungen von dieser besonderen Anstrengung? Merkt ihr etwas davon in eurem Alltag? Ich habe gemerkt, jetzt gerade so in den Briefen hat es mich manchmal verrückt gedacht, was alles für Forderungen auch gestellt werden. Mach das nicht, mach dieses nicht, mach es so, bis es so nicht. Es hat mich zum Teil recht herausgefordert. Und wenn ich jetzt so im Judasbrief gelesen habe, das ist ja auch so ein komischer Brief auf eine Art. Wenn man es vergleicht mit den Paulusbriefen, dann merkt man ja schon einen Unterschied, ob der Paulus einen Brief schreibt oder ob es eben ein anderer ist. Und der Judas, das war ein Bruder von Jesus. Also auch ein Zimmermann in dem Fall. Da hat man gar nicht viel andere Wahl gehabt. Da hat man einfach im Geschäft gearbeitet, oder? Also, sicher nicht schaurig gebildet, nicht so ausgebildet wie ein Paulus. Und er schreibt wirklich frisch von der Leber weg, was ihm auf dem Herz liegt. Er konstruiert Theologie nicht so zusammen wie eben ein Paulus. Damit es nachher so aus einem schönen Guss kommt und ein roter Faden sich durchzieht von A bis Z. Und gleich hat mich dieser Brief jetzt besonders angesprochen. Und zwar der Schluss. Unser Ziel ist doch, dass wir am Schluss, wenn wir dann vor Gott stehen, dass wir dort so stehen, dass wir uns nicht schämen müssen, dass wir das Ziel erreicht haben und in den Himmel kommen. Und in den Himmel, denke ich, kommen wir alle, wo wir jetzt da sind. Wenn ich euch so anschaue, dann weiss ich eigentlich von jedem, dass er die Entscheidung getroffen hat, Jesus als Erlöser anzunehmen. Dass er um Vergebung gebeten hat für seine Sünden. Und dann kommt man in den Himmel. Die Frage ist einfach noch, wie und wo man dann sitzt, an dem Tisch, von dem Fest. Und ob man selber zufrieden ist mit sich, das ist auch ein Punkt, wo man manchmal ein bisschen vergessen. Tun wir den Ansprüchen genügen, wo wir jetzt gelesen haben in dem Neuen Testament. Ich meine, in der Bibel gibt es zahlreiche Listen mit Ansprüchen, was wir sollen. Zum Beispiel, kommt euch gerade eine Liste in den Sinn, mit so Vorgaben. Wie? Galater 5, 22 steht was? Früchte vom Geist, Liebe, Freundlichkeit, Geduld, Disziplin und so weiter. Was gibt es noch für Kataloge, Listen? 10 Gebote, Basics. Du sollst nicht. gibt dann nächstes Jahr eine Predigtreihe über die. Sag aber nicht wann. Gut. Es gibt noch ein paar so Listen. Jesus, der nachher in der Bergpredigt die 10 Gebote verschärft, den gibt es auch noch. Und dann eben in den Briefen, Frauen sind euren Männern untertan, Kind folgen. Gibt es so manches. Wie? Die Ältesten, was sie zu tun haben, die Prediger, was sie zu tun haben, Timotheusbrief. Gibt so manches. Und dann sollen wir das Ziel untadelig erreichen. Untadelig heisst ohne Tadel. Tadel ist Schimpfis. Ohne dass es Grund gibt, um mit uns zu schimpfen, sollen wir am Schluss können vor Gott stehen. Ja, aber hallo? Ich bin ein Freund von Listen. Ich habe wirklich schaurig gerne Listen. Ich mache immer Listen. Selbst jetzt, als ich krank war und eigentlich nichts haben mögen, habe ich noch meine Listen gehabt. Ich habe plötzlich gedacht, ich spinne, glaube ich, schon ein bisschen. Aber ich bin einfach so. Ich liebe Listen. Man muss ja gleich irgendetwas machen, oder? Und ich liebe es an den Listen, wenn ich sie abhäkeln kann. Ich liebe es abhäkeln. Und ich glaube, das ist das Gleiche. Die Listen in der Bibel, die sind auch super für uns zum Abhäkeln. Es tut uns gut, die Richtung zu haben, dass wir abhäkeln können. Ja, wir haben heute nichts gestohlen und niemand umgebracht. Das ist super. Abgehäkelt. Hinten nur schlecht über jemanden reden. Können wir nicht jeden Tag abhäkeln. Aber das meiste von den 10 Geboten können wir locker abhäkeln. Und das tut gut. Das tut gut. Aber das ist nicht alles. Das ist nicht alles. Im Römerbrief lesen wir, dass das Gesetz super ist, um uns von der Sünde zu überführen. Um uns zu zeigen, wo wir sündig werden, wo wir eben nicht genügen. Das Gesetz braucht es, all die Listen, das ist das Gesetz, zusammengefasst in der Bibel, braucht es, um uns zu zeigen, dass wir es eben nicht aus eigener Kraft schaffen. Darum gibt es Gesetz. Im Galater 5,17 heißt es, denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Also es ist nicht immer so kongruent, das, was wir wollen und das, was uns Gott sagt, das, was die Bibel von uns erwartet, was wir dort lesen. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Eben gerade der mit dem Hinnendurren reden. Also manchmal brauchen wir wirklich ein Ventil. Und müssen uns Luft machen, weil uns jemand derart auf die Nerven geht. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Ihr kennt das sicher. Ihr kennt das 100%, da muss ich überhaupt nichts dazu sagen. Die Bibel ist ja sehr, sehr realitätsbezogen, sehr alltagsnah. Wir sind in diesen Konflikten drin. Vielleicht nicht jeden Tag, aber immer wieder. Und dann steht eben in dem Judasbrief, im 7. Vers, zur Strafe für ihr Verhalten. Und da geht es um Leute, die mächtig sein wollen in der Gemeinde. Leute, die eine höhere Stellung einnehmen und darum die anderen manipulieren. Ich kann es erzählen, auf Deutsch gesagt, damit sie sich in eine Stellung manövrieren, wo sie mehr zu sagen haben wie andere. Zur Strafe für ihr Verhalten und als warnendes Beispiel für uns alle, also auch wenn wir nicht so Zeug machen, sind sie nun dem ewigen Feuer ausgeliefert. Das ist ein typischer Judas-Satz, oder? Relativ simpel. Der Judas tut alles ein bisschen so einfach machen. Das hilft, manchmal. Sag so auf den Punkt. Es ist also durchaus noch möglich, dass man trotzdem noch das Heil wieder verliert. Aber ich möchte jetzt auch nicht Angst machen. Das sind schon massivste Sachen. Und ich habe da um niemand Angst unter uns. Und wie schafft man es dann als Ziel? Wie schafft man es dann untadelig als Ziel? Es ist eine komplizierte Welt, in der wir drin leben. Mich dünkt, dass unsere Welt komplizierter geworden ist, wie auch schon. Ich habe gerade mit meiner Mutter am Freitag darüber geredet. Und auch sonst mit irgendjemandem noch, wenn ich mich nicht mehr so ganz erinnere. Jemand von euch. Es ist schwieriger geworden, zu wissen, was richtig ist und was falsch ist. Wie noch zum Beispiel vor 40 Jahren. Da war noch so ein bisschen für alle das Gleiche richtig und das Gleiche falsch. Aber heute haben wir wirklich Herausforderungen, was einfach nicht mehr so klar ist. Selbst die katholische Kirche fängt an, Sachen aufweichen, die über 1000 Jahre einfach klar waren. Und ich will da überhaupt nicht Stellung beziehen, genau weil es so kompliziert ist. Es gibt nicht mehr immer einfach nur schwarz und weiss. So wie ich erzogen worden bin, war Kino schwarz gewesen. Ich bin mit 16 das erste Mal allein ins Kino. Bambi war weiss gewesen. Bambi durfte ich nicht im Kino schauen. Aber alles andere war schwarz gewesen. Kilby war schwarz gewesen. Tanzen war schwarz gewesen. Heute ist das weiss. Ja, eben, nachher kommt es. Manchmal. Oder? Jetzt kommen die Grautöne. Wir haben heute viel mehr Grautöne. Wir müssen viel mehr herstehen und uns selber überlegen, ist es jetzt richtig oder falsch. Es geht nicht mehr immer nur mit diesen Listen. Heute, wenn die Jungen eine Ausbildungszeit haben, bis Mitte oder gegen Ende 20, wisst ihr das mit Sex vor der Ehe? Wenn die sich mit 18, 19 kennenlernen? Ich finde das schwierig. Und dann können sie erst mit 27 heiraten, weil sie erst dann auf eigenen Beinen stehen finanziell. Ist doch schwierig. Ich sage, hä, nicht denen. Ich sage nicht, dass das jetzt klar ist, dass es okay ist. Aber ich sage, man muss überlegen. Es ist nicht mehr so einfach. Ist auch für uns zum Predigen nicht immer so einfach. Die Welt ist komplizierter, differenzierter, komplexer geworden. Es ist aber da schon auch Situationen gegeben. Gerade in dieser Gemeinde, die der Judas schreibt, also er schreibt ja nicht an einer Gemeinde, er schreibt an einer Person, aber in dieser Gemeinde gibt es eben die Leute. Immer wieder wiesen sie euch darauf hin, dass am Ende der Zeit Menschen auftreten werden, die über alles spotten, was heilig ist und die ihren gottlosen Begierden folgen. Die Welt rund um uns herum ist nicht mehr eine christliche Welt, so wie wir sie verstehen. Das war vor 40 Jahren noch anders gewesen. Viele haben wirklich noch so nach diesen christlichen Werten gelebt. Heute haben wir humanistische Werte. Heute haben wir humanistische Werte. Die Zehngebote ist immer noch klar. Und dass man den anderen soll höher achten wie sich selber, ist immer noch klar. Aber alles andere basiert nicht mehr auf der Bibel. Sondern es sind humanistische Werte. Und dann ist es schwierig, eben zu entscheiden. Das sind Leute, durch die es zu Spaltungen in der Gemeinde kommt. Sie sind ganz auf die irdische Welt ausgerichtet und den Geist Gottes haben sie nicht. Und ich glaube, wir müssen nicht einmal so weit gehen, wie der Judas da geht. Es braucht nicht einmal Spaltungen in der Gemeinde, aber das gibt es auch. Und das haben wir ja da oben gerade fest erlebt in den letzten 10 Jahren. Es haben sich 2 Gemeinden gespalten. Weil es so kompliziert ist und es viele Grautöne gibt, ist man dann eben nicht mehr einig, was richtig ist. Und dann gibt es getrennte Wege. Weil die einen so überzeugt sind vom einen und die anderen so überzeugt sind vom anderen. Dann gibt es Konflikte. Und wenn man die Konflikte nicht lösen kann, dann gibt es Spaltung. Aber es fängt ja schon vorher an. Wir haben manchmal einfach auch in der Gemeinde sonst Schwierigkeiten. Wir machen Fehler. Alle. Und dann gibt es Verletzungen. Und dann ist die Frage, kann man wieder aufeinander zugehen, kann man einander vergeben? Oder kann man nicht? Ihr hingegen, liebe Freunde, sollt euer Leben auf der Grundlage des allerheiligsten Glaubens aufbauen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Das ist unsere Lebensgrundlage. Des Glaubens, der euch verkündet wurde und den ihr angenommen habt. Der Glaube von der Bibel, der Glaube vom Neuen Testament. Betet in der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt unter dem Schutz der Liebe Gottes und richtet eure Hoffnung ganz auf die Barmherzigkeit von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns das ewige Leben schenken wird. Und das sind jetzt die Stellen, wo ich so gern heute im Brief. Da macht der Judas eben auch einfach. Und das meine ich da ganz positiv. Betet in der Kraft des Heiligen Geistes. Wenn wir das können und wenn wir das tun, dann erleben wir Führung. Dann erleben wir, dass der Herr uns zeigt, was dran ist und was eben, ob etwas schwarz oder weiss ist. Dann rettet er mit uns durch seinen Geist. Da sind wir in Verbindung. Bleibt unter dem Schutz der Liebe Gottes. Warum ist die Liebe Gottes unser Schutz? Weil in dieser Liebe ihnen so viel liegt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er was? Seinen Sohn geopfert hat. Damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben habe. Das ist der Schutz von der Liebe Gottes, das Blut von Jesus. Es geht aber noch weiter. Wenn wir uns bewusst sind, dass Gott uns liebt, dann sind wir unserer Stellung bewusst, die wir haben. Dann sind wir Kind Gottes. Dann wissen wir, dass wir eine Krone tragen. Dann wissen wir, dass alles uns zum Besten dient. Dann wissen wir, dass die Verheißungen für uns gelten, die wir lesen in der Bibel. Dann wissen wir, dass unser Vertrauen belohnt wird, weil wir geliebt sind. Also wenn wir dieser Liebe Gottes vertrauen, dann sind wir geschützt vor ganz vielem. Das Blut Jesus schützt uns vor Angriffen vom Feind. Wenn wir wissen, wer wir sind, dann haben viele auf unsere Gedanken nicht so viel Wirkung. Wenn der Feind kommt und sagt, ja, weißt du, was willst du schon? Du, wo nichts kannst und nichts bist, wirst ja dann wahrscheinlich auch nichts. Du. Die können dann nicht reinkommen und sich festsetzen. Und dann können wir auch alte Prägungen überwinden. Weil uns die Liebe Gottes stark macht und uns festigt, auch in unseren Gefühlen. Richtet eure Hoffnung ganz auf die Barmherzigkeit von Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist unser Ziel. Wir sind nicht gerettet, weil wir so tolle Hechte sind. Wir sind nicht gerettet, weil wir alles so super machen. Wir sind nicht gerettet, weil wir an jedem Abend die ganzen Listen abhäkeln können. Nicht darum sind wir gerettet. Wir sind gerettet, weil Gott mit uns gnädig und barmherzig ist. Nur darum. Nur darum. Das sind die drei Basics. Das ist das, was unser Leben bestimmen soll. Und da sollen wir einander auch ermutigen und helfen. Es ist nämlich nicht so einfach, wie es jetzt tönt. Zum Predigen darüber ist immer super leicht. Und dann heisst es eben darum auch, habt Erbarmen mit denen unter euch, die in ihrem Glauben unsicher sind. Die gibt's. Und meistens gehören wir alle dazu. Immer mal wieder. Dann haben wir unsere Höflüge, wo wir wirklich gerade völlig überzeugt sind, dass Gott uns liebt, weil er ein Gebet erhört hat, weil er Sachen, der Hansjörg hat jetzt sicher keinen Zweifel, dass Gott ihn liebt, weil er das so erlebt hat. Hingegen wahrscheinlich vor der Operation war das Gefühl ein bisschen anders gewesen. Kann ich gut nachvollziehen. Erlebe auch Gefühlsbäder die letzten 2 Jahre. Und natürlich sollte der Verstand über die Gefühle siegen. ist leider nicht immer so. Es sind eben gleich Gefühle, die uns oft bestimmen. Und darum ist es wichtig, dass wir miteinander Verbarmen haben. Barmherzig sind. Und einander beistehen und einander unter die Arme greifen. Und nicht immer mit einem Urteil bereit sind. Es ist nicht unser Job, zu urteilen. Das macht dann ganz jemand anderes. Andere müsst ihr gewissenmassen aus dem Feuer herausreißen. Manchmal muss man sich wirklich ein bisschen bemühen. Um mit Christen. Um mit Menschen. Die wirklich gerade ein bisschen vertreibt unterwegs sind. Und dann kommt eine schwierige Stelle. Und wieder anderen sollt ihr zwar auch Erbarmen erweisen, doch seid dabei auf der Hut und verabscheut jede Beschmutzung durch ihren von der Sünde verdorbenen Charakter. Haltet Abstand von ihnen, als wäre sogar das unrein, was sie anhaben. Das ist jetzt wieder so ein Judas-Satz, oder? Und über allem soll gleich die Liebe stehen. Es gibt wirklich Menschen, die tun uns nicht gut. Aber ich sage euch, das ist unter ganz vielen nur einer. Das ist nicht jeder Dritt, weil er uns auf die Nerven geht. Das ist nicht der, der jetzt vielleicht da einen Fehler hat gemacht. Da redet der Judas von ganz anderen Menschen. Da redet er von denen, die ganze Gemeinden verführen. Zum Götzendienst zum Beispiel. Von denen, die sind gefährlich. Von denen muss man sich fernhalten. Aber vielleicht haben wir das Leben lang nie mit so jemandem zu tun. Und vielleicht halt dreimal im ganzen Leben. Aber nicht oft. Aber der da, wo der Brief überkommt, der war in so einer Situation. Und da ist es auch nötig, dass wir in aller Liebe halt auf Abstand geht zu jemandem. Wie schaffen wir es in dieser komplizierten Welt, die drei Sachen können zu praktizieren, wirklich umzusetzen? Und ich glaube, das schaffen wir nur über den Lobpreis, der dieser Brief eben auch aufhört. Der Brief hört auf mit Lobpreis. Und ich glaube immer noch, dass wir noch nicht ganz erfasst haben, was das Geheimnis ist von Lobpreis. Von Anbetung. Da geht es nicht einfach darum, Lieder zu singen. Das ist ein Teil, kann sein davon. Aber das Geheimnis von Anbetung, und ich rede im Moment lieber von Anbetung, ist, dass man den Fokus auf Gott richtet. Dass man wegschaut von dem, was mich nervt, von dem, was mir Angst macht, von dem, was mir Sorgen macht, von dem, was ich nicht im Griff habe, von dem, was ich nicht beeinflussen kann, sondern hin auf Gott. Der, der alle Macht hat. Der, der es gut mit mir meint. Der, der mich liebt. Der, der mich hebt. Der, der mich in seinen Händen hat. Der, der mich segnet. Der, der in allen Stürmen meine Burg ist. Und dann merkt ihr schon, wenn ich anfange aufzählen, wird es schon gerade anders. Und das ist Lobpreis. Und darum hört auch der Judasbrief so auf. Mit dem Lobpreis. Dem, der die Macht hat, euch vor jedem Fehltritt zu bewahren. Da ist doch das schon. Dem, der die Macht hat, euch vor jedem Fehltritt zu bewahren. Wenn ich im Heiligen Geist bete, dann spüre ich auch und höre und sehe, wenn er mich bewahrt. Er hat die Macht, mit mir zu reden. Er hat die Macht, Umstände zu ändern. Sodass ihr untadelig und voller Freude und Jubel vor seinen Thron treten könnt. Und das ist doch das Ziel. Vor seinem Thron stehen. Ihm, dem alleinigen Gott, der unser Retter ist, durch Jesus Christus, unserem Herrn, gehören Ehre, Majestät, Stärke und Macht. Und das ist Anbetung. Und dann geht unser Blick in die richtige Richtung. Und dann haben wir den vor Augen, der unser Leben soll prägen soll. Durch diese drei Sachen. Gebet im Heiligen Geist. Vertrauen auf die Liebe Gottes, Schutz durch die Liebe Gottes und Barmherzigkeit von Jesus. Was ist denn, wie können wir denn anbeten? Ich habe da ein paar Sachen aufgeschrieben und es gibt sicher noch viel, viel mehr. Logisch durch Gebet. Wenn wir heransitzen oder auch laufen, Gebetsspaziergänge gibt es durchaus auch, oder im Bett liegen, das ist eigentlich gleich, oder knündeln. Und dann aufzählen und mal überlegen, was hat Gott mir Gutes da? Und Danke sagen dafür. Es gibt auch so eine Möglichkeit, dass man die Eigenschaften von Gott aufzählt, nach dem ABC. Ihr werdet staunen, findet zu jedem Buchstaben mindestens etwas. Oder euch mal bewusst werdet über die Namen von Gott. Die haben viel mit den Eigenschaften zu tun. Die Stiftshütte, der Weg in die Stiftshütte. Das ist eine Hilfe zum Anbeten. Oder vor den Thron kommen, so in dem inneren Bild inne. Oder auf den Schoß vom Vater, das sind andere so Hilfsmittel. Wirklich sich zu konzentrieren auf den Gott, der uns gerettet hat. Auf den Gott, der den Alltag teilen will. Dann natürlich Bibeltexte, Psalmen speziell, persönliche Verheißungen oder überhaupt Verheißungen. Einfach sich wieder sagen. Manchmal muss man sie sich laut vorsagen. Manchmal muss man sie sich anbrüllen, damit man sie anfängt zu glauben. Manchmal muss man sie 40 Mal wiederholen, dass man sie anfängt zu glauben. Ich hatte mal eine Kollegin, die ist auch durch eine schwierige Zeit gegangen mit Teenager. Immer schwierige Zeiten mit Teenager. Und immer in der Wäschküche hat sie die Verheißung, die Gott ihr gegeben hat für ihre Kinder, laut rausgebrüllt. Weil dort hat es niemand gehört, außer sie. Und das hat ihr so geholfen. Einfach laut rausbrüllen. Da ist auch noch ein bisschen Aggression weg. Das hilft. Sich an Geschichten aus der Bibel erinnern. Was hat denn der David erlebt? Was hat denn Abraham erlebt? Was hat denn Mose erlebt? Der Daniel in der Löwengrube. Was haben die alles erlebt? Was hat denn Paulus erlebt? Und so weiter. Da geht der Fokus gerade in die richtige Richtung. Das ist auch Anbetung. Lobpreis. Musik, Lieder, singen, hören. Auch Menschen, es gibt Menschen, die erleben Gott ganz stark in der Natur. Wenn sie die Berge, die Blumen anschauen, dann sehen sie den Schöpfer und seine Grösse. Es gibt Menschen, die schauen Bilder an, Kunst. Und werden an den Schöpfer erinnert. An Gott und wer er ist. Und es gibt noch so viel mehr. Und die Frage ist, wie können wir das in unseren Alltag integrieren? Die Anbetung, der Lobpreis. Dass wir immer in dieser Verbindung sind. Das ist der Sinn von Lobpreis. Dass wenn ich am Putzen bin, wenn ich irgendetwas am Töckeln bin, wo ich nicht so studieren muss, dass ich das für den Herrn mache. Dass es im Hinterkopf schwingt. Und dann werden wir es schaffen, weil er uns dahin bewahrt. Dann schaffen wir das. Wir schaffen es. Es ist zu machen. Untadelig vor Gott stehen. Es ist zu machen. Nicht, weil wir nie etwas Falsches machen. Sondern weil die Haltung der Anbetung uns in ihm bewahrt. Uns diese drei Sachen ermöglicht. Nicht zu vergessen. Und danach zu handeln. Was spricht dich am meisten an? Wo erlebst du Gott? Was richtet bei dir den Fokus auf ihn? Ich bin ein Wortmensch. Und manchmal noch so ein Augenmensch. Es gibt Leute, die sind Handmenschen. Ich bin kein Handmensch. Ich habe immer zwei linke und so weiter. Da kann man Gott auch etwas machen. Die Ohrenmenschen. Geht es vielleicht wirklich über die Musik? Oder über das Hören? Und es gibt so viele Möglichkeiten. Und wir sind so verschieden und es ist in der Ordnung. Es ist in der Ordnung, dass nicht alles für mich stimmt. Ich bin jetzt einfach eher so ein bisschen komplizierter, verkopfter Mensch. Also hilft mir das, wenn ich Sachen, eben Listen, aufzähle? Gott ist. Das ist aber nicht für jeden. Es gibt Leute, die haben einfach diesen Lobpreis-CD daheim am Laufen. Mir hilft das gar nicht. Ich kann gerade so gut das Radio laufen lassen. Weil ich höre irgendwie nicht auf den Text. Aber anderen ist das die Variante, wie sie Gott ihr Leben hineinholen, deinen Alltag. Und es ist wichtig, dass ihr das findet, was euer ist. Dass das Christenleben nicht ein Listabhäkeln ist, sondern eben wirklich ein Leben. In Freiheit. Amen. Jetzt würden wir noch ein Lied hören.